HR Info. Politik.
Mit Anne Bayer. Heute zu der Frage Hashtag MeToo. Was hat er gebracht? Unter diesem Hashtag diskutieren mittlerweile seit Monaten weltweit Frauen und Männer über sexuelle Übergriffe. Der Fall des Hollywood-Producers Harvey Weinstein hatte die Debatte ins Rollen gebracht. Danach meldeten sich immer mehr Frauen zu Wort, auch in Deutschland. Hier hat der Fall Dieter Wedel die Debatte vor einem Monat erneut entfacht. Ob sich tatsächlich dadurch etwas verändert hat, darüber spreche ich jetzt. Und zwar zunächst mit der Sprecherin des Bundesverbandes Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe, kurz BFF, Silvia Zenzen. In diesem Verband sind rund 170 Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe zusammengeschlossen. Und dort finden Frauen und Mädchen, die von Gewalt betroffen sind, unkompliziert und wohnortnah Hilfe. Von ihr wollte ich ganz konkret wissen, wie viele Frauen in Deutschland eigentlich von sexualisierter Gewalt betroffen sind.
Also es kommt darauf an, über welche Gewaltform wir sprechen. Wenn wir von strafrechtlich relevanten Formen von sexualisierter Gewalt sprechen, also zum Beispiel Vergewaltigung oder sexuelle Nötigung, dann kann man sagen, dass jede siebte Frau davon betroffen ist. Also das sind 13% aller Frauen. Bei sexueller Belästigung sind die Zahlen sehr, sehr viel höher. Wir haben eine Studie aus dem Jahr 2014, das ist eine europaweite Studie, und dieser Studie nach haben 60% aller Frauen sexuelle Belästigung erlebt.
Hat sich denn in Ihrer Wahrnehmung durch die aktuelle Debatte um Sexismus etwas verändert?
Ja, es hat sich definitiv was verändert. Also das merken wir alleine schon an der Anzahl der Frauen, die sich in den Beratungsstellen melden. Da haben wir einen Anstieg zu verzeichnen. Es ist aber auch so, also dadurch, dass sich so viele Frauen an der Debatte beteiligt haben und auch Männer, zeigt sich ja, dass viel mehr Frauen sich trauen, über ihre Erfahrungen zu sprechen und das auch öffentlich zu machen und das öffentlich zu skandalisieren. Und dadurch ist deutlich geworden, dass es nicht Einzelfälle sind, dass es halt nicht die einzelne Frau ist oder ein Einzelschicksal, wenn das passiert, sondern dass wir das mit einem gesamtgesellschaftlichen Problem zu tun haben und was inzwischen auch als Problem anerkannt ist. Das heißt, wir haben seit Monaten eine Debatte am Start, wo wir nicht mehr darüber diskutieren, gibt es das überhaupt, ist Sexismus ein Problem, sondern inzwischen sprechen wir darüber, was wir dagegen tun können. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt.
Soweit zunächst die Fakten über Gewalt an Frauen, zusammengefasst von Silvia Zenzen, Sprecherin des Bundesverbandes Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe. Wir sprechen gleich weiter, doch zunächst möchte ich nochmal auf den prominenten Fall eingehen, durch den die Diskussion um Sexismus in Deutschland nochmal an Fahrt aufgenommen hat. Seit Anfang des Jahres haben Schauspielerinnen schwere Vorwürfe gegen den Regisseur Dieter Wedel erhoben. Wie sich der Fall seither entwickelt hat, hat mein Kollege Alexander Göbel zusammengefasst.
Die meisten Reaktionen auf die Berichte sind zunächst verhalten. Doch das Zeitmagazin legt nach, dokumentiert insgesamt 24 Fälle, macht 7 davon öffentlich. Ein Fall aus den 1980er Jahren ist sogar aktenkundig. Bei einer Fernsehproduktion für den Saarländischen Rundfunk soll Wedel der Hauptdarstellerin bei einem Vergewaltigungsversuch einen Halswirbel gebrochen haben. Die Schauspielerin wurde ersetzt. Ihre Nachfolgerin soll von Wedel dann ebenso bedrängt worden sein. Der Regisseur Simon Verhoeven macht bei Wedel, aber auch in der TV-Branche, Verhaltensmuster aus und äußert sich als einer der Ersten auf Facebook.
Ich schäme mich für die Mechanismen meiner Branche, die es diesem Sadisten und brutalen Gewalttäter erlaubt haben, jahrzehntelang Frauen zu vergewaltigen und Menschen zu quälen. Geschützt durch das Schweigen der Sender, Produktionen und Filmschaffenden, die mit Wedel arbeiteten. Es wurde verharmlost, verdrängt, verschwiegen, aus Angst, aus Scham, aus falsch verstandenem Respekt vor einem kranken Tyrannen und seiner Macht.
Während TV-Stars wie Ulrich Tukur noch versuchen, Dieter Wedel vorsichtig in Schutz zu nehmen, untermauert Schauspieler und Regisseur Til Schweiger in der ZDF-Sendung Lanz die scharfe Kritik seines Kollegen Verhoeven.
Und ich kannte natürlich tausend Geschichten von Kollegen oder auch Teammitgliedern, also die Leute, die hinter der Kamera arbeiten, die eben also unisono alle dasselbe erzählt haben, nämlich, dass er ein Machtmensch ist, der das wahnsinnig genießt, Menschen zu erniedrigen.
Manche sprechen allerdings von einer Vorverurteilung Wedels und kritisieren, die betroffenen Frauen hätten sich viel zu spät geäußert. Die geschäftsführende Bundesfamilienministerin Katharina Barley von der SPD widerspricht vehement. Im ersten in der Sendung Hart aber fair.
Das eine ist eben Angst um die eigene Existenz und das zweite ist aber auch, dass die Erfahrung von ganz vielen Frauen natürlich ist, dass sie am Ende nichts erreichen. Das kann keine Verurteilung erfolgt, weil natürlich nur zwei Personen anwesend waren und die Unschuldsvermutung gilt. Und dann dieses Gefühl, ich stehe dann auch am Pranger.
Die Ministerin ist erleichtert, dass nun im Zuge der MeToo-Debatte ein Schweigekartell zu zerbrechen scheint. Zumindest im Fall Wedel. Privatsender und Produktionsfirmen, die mit Wedel zusammengearbeitet haben, wollen bei der Aufklärung mithelfen. Thomas Kleist, der amtierende Intendant des Saarländischen Rundfunks, öffnet die Archive, damit die mutmaßliche Vergewaltigung aus den 1980er Jahren aufgearbeitet werden kann. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft München gegen Dieter Wedel gehen weiter. Ob es zu einer Anklage kommt, ist unklar. Unabhängig davon, wie der Fall Wedel ausgeht, fordert der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung Johannes Wilhelm Röhrig mehr Engagement der deutschen Filmbranche. Nötig sei eine öffentliche Beschwerdestelle. Die MeToo-Debatte wird auf jeden Fall Thema bei der bevorstehenden Berlinale sein. Auf dem Filmfestival wollen Schauspielerinnen und Schauspieler, Programmverantwortliche und Vertreterinnen und Vertreter der Film- und Fernsehbranche über sexuelle Belästigung und Gewalt diskutieren.
Das war ein Beitrag von Alexander Göbel. Übrigens unterstützt die ARD auch die Idee, eine überbetriebliche, unabhängige Beschwerdestelle einzurichten. Die soll dann für die gesamte Medien- und Kulturbranche für Betroffene zuständig sein. Die Causa Wedel war auch Gegenstand der Diskussionsrunde bei der Polit-Talkshow Hart aber fair diese Woche. Darin wurde unter anderem thematisiert, warum sich die betroffenen Frauen erst so spät zu Wort gemeldet haben. Die Strafrechtlerin Monika Frommel hat das so formuliert.
Jetzt stelle ich mal die Frage, wieso haben viele dieser Frauen, die vermutlich Grund hätten, sich zu wehren, wieso haben die nicht 10 Jahre später, 15 Jahre später, wir haben jetzt tatsächlich verjährte Fälle.
Die Frage haben sich tatsächlich viele gestellt. Warum melden sich so viele Frauen erst jetzt zu Wort? Die habe ich nun an Silvia Zenzen weitergereicht. Sie ist Sprecherin des Bundesverbandes Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe.
Die Frauen damals haben sich ja gemeldet. Also die haben ja gesagt, was passiert ist, und es gibt ja dazu auch Unterlagen beim Saarländischen Rundfunk. Das Problem war nur, dass der Täter keine Konsequenzen zu spüren hatte, sondern dass die Konsequenz war, dass die Frauen dann gehen mussten. Also zuerst wurde die eine Hauptdarstellerin ausgetauscht, dann musste die nächste gehen. Das heißt, die Frauen haben ja was gesagt, es war bekannt, aber es hatte für den Täter keine Konsequenzen. Und wenn Frauen dann, obwohl es bekannt ist, obwohl alle Bescheid wissen, wenn dann nichts passiert, dann werden Frauen natürlich auch nicht ermutigt, darüber zu sprechen, Anzeige zu erstatten und so weiter. Das heißt, wir brauchen eine Atmosphäre, in denen Frauen geglaubt wird, in denen das Umfeld sich solidarisch zeigt und Frauen auch Unterstützung bekommen. Ansonsten sind Frauen ja überhaupt nicht motiviert, das öffentlich zu machen.
Ja, hinzu kommt ja noch die eigene Scham.
Genau, das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, dass Frauen das unangenehm ist, dass Frauen sich schämen. Gerade wenn es um sexuelle Übergriffe geht, ist die Scham enorm hoch. Frauen machen sich manchmal auch noch selbst verantwortlich dafür, was passiert ist, dass sie denken, sie haben das provoziert durch ihr Verhalten. Ein ganz wichtiger Punkt, es gibt Abhängigkeitsverhältnisse, in dem Fall der Regisseur und die Schauspielerin. Wenn es in einem anderen Arbeitskontext ist, ist es der Chef und die Angestellte. Also es gibt vielerlei Gründe, warum Frauen damit nicht an die Öffentlichkeit gehen und das nicht öffentlich machen wollen.
Es gibt ja auch immer wieder Frauen, die tatsächlich Falschmeldungen machen. Wie oft kommt sowas vor?
Also das hört man immer wieder, dass es unglaublich viele Frauen gibt, die sich dann rächen wollen. Wir haben Studien dazu, die besagen, dass die Zahlen tatsächlich marginal sind.
Es gibt jetzt mittlerweile auch einen Hashtag MeToo von Rechtspopulisten, die das initiiert haben. Erleben Sie, dass Gewalt gegen Frauen von Rechten tatsächlich vereinnahmt wird?
Ja, das erfahren wir schon. Also und das Problem ist ja da auch nicht neu. Also das hatten wir auch nach den Vorfällen in der Kölner Silvesternacht, dass da so getan wurde, als wäre das Problem Sexismus oder sexuelle Übergriffe, als wäre das jetzt ganz neu und als würde das nur von Geflüchteten verübt werden. Und da haben wir schon gemerkt, dass das Thema vereinnahmt wird. Und ja, es wird dadurch davon abgelenkt, dass wir innerhalb unserer Gesellschaft schon sehr, sehr lange ein Problem mit sexualisierter Gewalt haben und mit Sexismus. Und dadurch, dass ich dann sage, das Problem wird von außen aus einer anderen, in Anführungszeichen, Kultur zu uns gebracht, lenke ich aber eigentlich davon ab, dass wir hier ein Problem mit Sexismus haben.
Jetzt nochmal ganz zum Schluss Ihre Einschätzung. Was muss man tun, damit diese Debatte keine Eintagsfliege bleibt?
Die Debatte ist jetzt schon keine Eintagsfliege mehr, weil wir ja seit Monaten tatsächlich darüber diskutieren und dass die Medien das Thema auch immer wieder aufgreifen. Das ist halt tatsächlich sehr, sehr wichtig, dass wir im Gespräch bleiben, dass sich weiterhin mutige Frauen finden, die darüber sprechen, aber auch, dass Männer sich solidarisch zeigen, dass Männer sich zu dem Thema äußern und Stellung beziehen und sagen, ich akzeptiere das nicht. Und dass wir allgemein gesellschaftliches Klima schaffen, in dem es möglich ist, über Belästigung und über sexualisierte Gewalt zu sprechen, ohne den Frauen die Verantwortung dafür zu geben, was passiert ist. Sondern worüber wir sprechen müssen, ist, welche Strukturen und welche Machtverhältnisse sind das eigentlich, die sexualisierte Gewalt und sexuelle Übergriffe ermöglichen.
Sagt die Sprecherin des Bundesverbandes Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe, Silvia Zenzen. Vielen Dank.
HR Info. Politik.
Heute zum Thema Hashtag MeToo. Was hat die Debatte gebracht? Darüber gibt es sehr unterschiedliche Meinungen. Die Buchautorin Sana Ramadani zum Beispiel steht der Debatte sehr kritisch gegenüber. Sie sieht sich selbst als Feministin, ist CDU-Mitglied und hat ein neues Buch geschrieben, was demnächst erscheint mit dem Titel Sexismus über Männer, Macht und Frauen. Frau Ramadani, Sie sagen, die Debatte war notwendig und gut, aber nur am Anfang, als es noch um, in Ihren Augen, richtige Fälle von sexualisierter Gewalt ging. Jetzt allerdings werde viel zu sehr verallgemeinert, es finde keine Differenzierung mehr statt und die Diskussion sei vor allem eines, und zwar hysterisch. Wo ist denn Ihrer Meinung nach die Grenze zwischen berechtigter Kritik und Hysterie?
Also die Hysterie fängt dort an, wo man wirklich jedes missglückte Kompliment im Alltag von einem Herrn oder sogar auch von einer Frau als sexuelle Gewalt deklariert und benennt und sich dadurch so unheimlich belästigt fühlt und sich ja gar nicht mehr zu helfen weiß als Frau. Und so wird das mittlerweile auch in dieser Hysterie, auch in den Debatten dargestellt. Und da ist jeder in der Lage, was in diesem Moment zu sagen. Auch jede Frau ist stark genug, sich zu wehren und zu sagen, nein, ich möchte von dir kein Kompliment oder nicht so einen Spruch am Morgen, am Mittag oder am Abend haben. Aber da ist in meinen Augen jede Frau stark genug, da Grenzen zu setzen. Die klaren Grenzen sind da definiert. Wenn ich jetzt zum Beispiel in einer politischen Sitzung vor versammelter Mannschaft sexistisch in Anführungsstrichen herabgewürdigt werde, damit natürlich ich schlechter dastehe, dann ist da eine klare Grenze überschritten. Wenn ich aber außerhalb einer Sitzung bei einem Drink oder bei einem Kaffee man in einer Runde steht und jeder mal einen blöden Spruch reißt oder mal ein Kompliment von sich gibt oder auch ein missglücktes Kompliment von sich gibt, ist das, ja, dann ist das Alltag genauso wie man sich im Freundeskreis mal einen dummen Spruch an den Kopf wirft. Das ist dann privat und dann ist jeder stark genug, da auch was zu tun.
Aber geht es nicht viel mehr darum, geht es nicht viel mehr darum, dass man sagt, gut, es gibt die Hand auf dem Knie oder auch der Blick ins Dekolleté oder eben diese zotigen Bemerkungen, die haben doch die gleiche Ursache wie jetzt, sage ich mal, Missbrauch oder schlimmstenfalls Vergewaltigung.
Ja, aber welche Ursache ist das denn? Dass Männer triebgesteuerte, testosterongesteuerte Monster sind und gar nicht anders können, als zu unterdrücken? Ja, wir haben hier ein patriarchales System immer noch und eine patriarchale Gesellschaft immer noch. Aber ein Blick ist keine sexuelle Belästigung. Gucken tun wir Frauen auch. Und wir Frauen gucken auch den Männern auf den Hintern und reduzieren sie aufs Körperliche. Und wenn uns ein Mann körperlich oder äußerlich nicht gefällt, gucken wir auch nicht weiter. Also das kann es ja nicht sein, dass wir jeden Blick so instrumentalisieren und als sexuelle Gewalt empfinden, was es halt einfach nicht ist. Das liegt in der Natur des Menschen zu schauen. Sonst kommen wir irgendwann dahin, dass wir Frauen uns tatsächlich verhüllen müssen, um diesen bösen Blicken zu entgehen. Also so sieht meine Welt nicht aus.
Sie haben ja in Ihrem Buch auch ein Kapitel mit der Überschrift Der missbrauchte Mann. Wen genau meinen Sie denn damit? Auch Männer wie zum Beispiel den Regisseur Dieter Wedel?
Dieter Wedel, das sehe ich auch ein bisschen kritisch. Einerseits bin ich voll dabei. Wir müssen nicht darüber reden, dass er vergewaltigt haben soll. Das weiß ich nicht, war nicht dabei. Aber diese Anzeigen gibt es und diese Anzeigen muss es geben. Was ich allerdings kritisch finde, ist, dass jetzt auf einmal sich alle drüber aufregen, dass er ein Tyrann war während des Drehs oder während der Arbeit. Seien wir mal ehrlich, es gibt keine Karriere, keinen Mann oder sonst irgendwas auf der Welt, was es rechtfertigt, dass ich mir meine Würde von jemandem nehmen lasse. Hätten all diese Menschen damals diesen Job oder die Rolle ihm vor die Füße geworfen und gesagt, ey Kerl, nicht mit mir, steck dir deine Rolle sonst wohin, hätte er das nicht ewig machen können und nicht bis heute, in Anführungsstrichen, bis heute machen können.
Frau Ramadani, Sie bezeichnen sich ja selber auch als Feministin. Sie haben die deutsche Sektion der feministischen Aktionsgruppe Femen mitbegründet. Wo setzen Sie denn an, um Sexismus zu bekämpfen?
Also ich bekämpfe sehr vieles im Alltag und auf politischer Ebene. Mir ist auf politischer Ebene vieles wichtig, und zwar die tatsächlichen realistischen Probleme von Frauen, von der Durchschnittsfrau zu bekämpfen. Das bedeutet die Gleichstellung im Berufsleben, Wiedereinstieg. Ich bin selber jetzt Mutter geworden vor 7 Monaten und weiß, wie problematisch das ist, gerade als selbstständige Frau zu arbeiten und Kind unter einem Hut zu kriegen. Das andere ist, ich bin gegen Prostitution, ich bin gegen die Sexindustrie, was mehr als abwertend Frauen gegenüber ist und was eigentlich dem Gleichstellungs- und Gleichwertigkeit der Geschlechter entgegenwirkt.
Jetzt müssen wir noch mal ganz kurz einen allerletzten Satz. Soll MeToo weitergehen oder nicht?
MeToo in der Art und Weise, wie sie momentan geführt wird, nicht. Wir müssen uns wieder auf die tatsächlichen Probleme konzentrieren und vor allem erwarte ich vernünftige Lösungsansätze. Ich hab's so satt, nur darüber zu diskutieren, auch immer wieder von Politikerinnen immer nur auf die Machtfrage zu antworten und darüber zu diskutieren. Ich erwarte nun vernünftige Lösungsansätze von all diesen Schreierinnen, die sich momentan an den Debatten beteiligen.
Das wünscht sich die Autorin Sana Ramadani von der Debatte um den Hashtag MeToo. Vielen Dank für das Gespräch. Fakt ist, mittlerweile ist die Diskussion nicht mehr aufzuhalten. Während die einen eben von Verunsicherung der Geschlechter sprechen, sehen die anderen in ihr vor allem eine Chance, sexualisierte Gewalt zu verhindern bzw. eine gleichberechtigte Gesellschaft zu schaffen. Und sie zieht immer weitere Kreise. Täglich kommen mehr sexuelle Übergriffe ans Licht, ob im Sport, in der Politik, in der Kirche. So hat sich zum Beispiel in den USA mittlerweile ein ähnlicher Hashtag gebildet mit dem Namen Hashtag ChurchToo. Darin wird die Rolle der Kirche und vor allem einzelne Pastoren thematisiert. Auch hier haben sich viele Missbrauchsopfer zu Wort gemeldet. Und auch die muslimische Community muss sich mittlerweile damit auseinandersetzen. Derzeit machen die Fälle von 2 Imamen von sich reden. Der eine in den USA, der andere in Frankreich. Beiden wird Vergewaltigung vorgeworfen. Warum es zu diesen Übergriffen und sexueller Gewalt kommt, wird heftig diskutiert. Nicht jedermann ist ein Täter, nicht jede Frau ein Opfer, das ist klar. Aber welche Strukturen sind die Ursachen? Welche gesellschaftlichen Faktoren wie Erziehung und Sozialisation formen unsere Rollenbilder? Man wird nicht als Frau geboren, man wird es, sagte die Philosophin und Schriftstellerin Simone de Beauvoir bereits vor 70 Jahren. Eine Journalistin aus Berlin, Julia Korbig, hat sich viel mit der Philosophin und Denkerin beschäftigt und findet, auch heute können wir Frauen noch viel von der Feministin lernen. Was das sein könnte, darüber habe ich mit ihr gesprochen und wollte zunächst von ihr wissen, ob sie sich eigentlich an dem Hashtag MeToo beteiligt hat.
Ich muss ehrlich sagen, dass ich mich an dem Hashtag nicht beteiligt habe, was tatsächlich damit zusammenhängt, dass ich da immer erstmal ein bisschen vorsichtig bin und erstmal mal gucke, wie sich das so entwickelt. Ich habe es sehr genau verfolgt. Ich habe natürlich auch selber Erlebnisse gehabt, irgendwie, wo Männer übergriffig geworden sind. Aber am Anfang ging es ja wirklich auch vor allem um sexualisierte Gewalt, eben um sehr konkrete Sachen. Und da hatte ich den Eindruck, wenn ich dann jetzt ja meine bestimmten Erlebnisse dazu beitrage, dass es einfach vielleicht der ganzen Sache nicht gerecht wird. Aber ich habe abgesehen von online und von Hashtag, habe ich tatsächlich auch sehr viel zu diesem Thema diskutiert, habe sehr viel mit Freunden gesprochen, mit Freundinnen, zum Beispiel auch mit meinen Eltern. Also das fand ich ganz toll, dass im Prinzip diese Debatte ja nicht nur online stattfindet, sondern eben auch im wahren Leben und dass man sich da austauschen kann und dass da hoffentlich was vorankommt.
Also da sind wir ja schon bei den Auswirkungen. Würden Sie denn sagen, es hat sich was verändert oder auch getan durch diese Debatte?
Ich habe schon den Eindruck, dass die Konversation sich verändert hat. Ich hoffe es zumindest. Ich glaube schon, dass vielen Menschen auch bewusst geworden ist, zum ersten Mal vielleicht, dass es ein Problem gibt. Also ein Freund von mir hat tatsächlich dann auch gesagt, er hat jetzt auch einfach mal bei Freunden nachgefragt, bei Kolleginnen, wie das denn bei denen ist, welche Erfahrungen die dann gemacht haben. Und ich glaube, das wäre vorher einfach nicht passiert. Also ich glaube, viele Männer, die werden sich jetzt bewusst, es gibt tatsächlich ein Problem. Und vielleicht bin ich sogar Teil des Problems, obwohl ich es gar nicht sein möchte. Sind ja nicht alle Männer übergriffig und furchtbar, im Gegenteil. Ich glaube aber, Männern wird erst bewusst, dass Frauen wirklich solche Erlebnisse haben und dass es eben keine individuellen Erlebnisse sind, sondern dass es ein systematisches Problem ist. Und da habe ich schon den Eindruck, es tut sich was. Andererseits bin ich bei solchen Sachen auch immer ein bisschen skeptisch, weil wir schon oft auch öffentliche Diskussionen hatten, zum Beispiel 2013 ja auch mit dem Hashtag Aufschrei. Und ich manchmal den Eindruck habe, dass es dann sehr schnell auch wieder dahin zurückgeht, wo es vorher auch schon war.
Sie bezeichnen sich ja auch als Feministin und haben sich viel mit dem Thema Feminismus auseinandergesetzt, haben auch unter anderem ein Buch über Simone de Beauvoir geschrieben, von der wir Frauen ihrer Meinung nach heute noch ganz viel lernen können, gerade was unser Selbstverständnis und auch unser selbstbestimmtes Leben betrifft. Was wäre denn das zum Beispiel, was wir lernen könnten, wir Frauen?
Ja, von Simone de Beauvoir kann man wahnsinnig viel lernen, sowohl aus ihrem Werk als auch aus ihrem Leben. Beides lässt sich bei ihr ja auch manchmal nicht so richtig voneinander trennen. Ja, wenn man sich ihre Lebensweise anguckt, dann ist ganz klar, dass man einfach unabhängig sein muss. Also für sie war auch immer wichtig finanzielle Unabhängigkeit, denn wer finanziell nicht unabhängig ist, der hat es schwer, auch selbstbestimmte Entscheidungen zu treffen. Sie hat auch ganz klar entschieden, wie sie ihre Beziehungen leben will. Das hat auch manchmal besser funktioniert, manchmal schlechter. Aber sie hatte da zumindest eine Vorstellung davon, dass sie eben nicht diese typische Ehe haben will und nicht dieses typische Machtverhältnis auch mit ihrem Partner, wie es ja damals dann doch immer noch gang und gäbe war. Und ich glaube, wenn ich mir ihre Ideen angucke und ihr Werk, dann ist heute immer noch vieles wahnsinnig aktuell. Also wenn sie zum Beispiel auch über Feminismus spricht, was mich sehr geprägt hat, ist einfach ihre Aufforderung, sich nicht zurückzulehnen und immer weiterzumachen und vor allem auch genau hinzugucken, eben nicht zu denken, ach, ist doch ganz gut, so wie es läuft, jetzt reicht ja auch eigentlich mal, jetzt können wir es uns bequem machen. Nein, Simone de Beauvoir hat immer gesagt, man muss wachsam bleiben, denn wenn man nicht wachsam ist, dann gibt es eben auch wieder Rückschritte. Und ich glaube, das ist schon was, was ich zumindest sehr verinnerlicht habe.
Aber es gibt es ja auch Frauen und auch gerade in dieser Debatte um den Hashtag MeToo, die ganz explizit sagen, ja, wir sind nicht nur Opfer, wir wollen das Ganze auch gar nicht, wir sehen das nicht so, wir fühlen uns jetzt zu Unrecht in Rollen gepresst, die wir doch gar nicht so eigentlich erfüllen. Was sagen Sie denn den Frauen, die vielleicht diese Rollenverteilung gar nicht als solche wahrnehmen, beziehungsweise auch vielleicht sogar so wollen, wie sie sind?
Ja, das ist natürlich auch ein interessanter Aspekt dieser Diskussion. Ich habe persönlich, glaube ich, auch ein bisschen unterschätzt, dass auch Frauen sich nicht unbedingt wohlfühlen mit dieser ganzen Diskussion und dass auch Frauen so ein bisschen unwohl ist angesichts der Tatsache, dass sich eben gerade sehr viel verändert und dass ja doch auch irgendwie diese Diskussion in Gange ist und dass wir über Rollenbilder sprechen und darüber, wie die sich verändern müssen. Ich glaube eben, dass vielen Frauen nicht bewusst ist, dass es eben ein systematisches Problem ist. Also dass es einfach nicht so persönliche Dinge sind, wo man einfach nur die Zähne aufeinander beißt und dann irgendwie weitermacht, sondern dass es auch Sachen sind, über die man sprechen darf. Also wenn es immer heißt, wir wollen keine Opfer sein. Ich kann das natürlich verstehen, wer will schon Opfer sein. Aber für mich hat zum Beispiel gerade MeToo eine unheimliche Macht und eine unheimliche Kraft. Und das hat für mich eigentlich wenig damit zu tun, dass Frauen nur sagen, wir leiden so sehr, wir sind Opfer. Sondern diese Frauen nutzen ja ihre Stimme und werden quasi zu einem Chor und kritisieren die Machtverhältnisse so, wie sie sind. Und das ist für mich was wahnsinnig Mächtiges, was passiert und hat für mich überhaupt nichts mit Schwäche zu tun, sondern im Gegensatz sehr mit Stärke. Ja, ich glaube einfach, wenn es um sich verändernde Rollenbilder geht, dass immer so ein bisschen Angst auch mitschwingt bei vielen Menschen, weil natürlich, wenn sich was verändert, heißt es ja auch für Frauen, dass sie vielleicht auf Codes verzichten müssen, auf Verhaltensweisen, mit denen sie bisher sehr gut durchs Leben gekommen sind. Die fragen sich natürlich auch, was passiert jetzt? Darf ich jetzt noch den tiefen Ausschnitt anziehen? Wie muss ich mich geben? Wie darf ich mich verhalten? Ich kann verstehen, dass auch sehr viel Unsicherheit momentan mitschwingt, aber ich glaube fest daran, dass unsere Gesellschaft eigentlich freier und besser wird, wenn wir solche Diskurse auch führen und wenn sich eben solche Machtverhältnisse auch verändern.
Vielen Dank an Julia Korbig, Journalistin und Buchautorin. Ihr Buch heißt O Simone und darin teilt sie ihre Begeisterung für die französische Philosophin und Feministin Simone de Beauvoir. Sie ist überzeugt, auch sie hätte sicherlich einiges zur Debatte Hashtag MeToo beigetragen. Das war die Sendung Politik von und mit Anne Bayer heute zu der Frage, was hat der Hashtag MeToo verändert? Wer sie nochmal nachhören will, findet die Sendung auf hrinforadio.de unter der Rubrik Politik.